Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen. Lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen von A bis Z und heute ist der Buchstabe J dran und ein Zufallsgenerator hat das Land Jamaika ausgespuckt.
Und ich habe Fakten.
Und du hast Fakten.
Jacqueline's Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Jamaika ist nicht nur für Reggae, Rum und Strände bekannt. Die Insel birgt auch einige überraschende und kuriose Besonderheiten. Und ich habe dir, liebe Sina, und euch ein paar davon rausgesucht. Viele Details zur Entstehung Jamaikas sind immer noch ungeklärt oder umstritten. Derzeit gilt die Theorie als am weitesten verbreitet, dass sich der westliche Teil Jamaikas und die östlichen Blue Mountains vor etwa 8 Millionen Jahren in verschiedenen Regionen formten und damals aufeinander trafen. Jamaika liegt am Nordrand der Karibischen Platte, die sich direkt vor der Küste unter die nordamerikanische Platte schiebt. Die Nähe zur Plattengrenze führt immer wieder zu starken Erdbeben, wie etwa dem, das 1692 unter anderem Port Royal zerstörte.
Können wir mal ganz kurz, ich weiß, diese Plattenverschiebungen und so, gell?
Ja.
In meinem Kopf, also ich weiß, dass das ja ultra lang dauert, die bewegen sich ja so langsam.
In meinem Kopf ist das auch so, boom. Ja.
Die treffen einfach aufeinander.
Wie so zwei Eis. Schollen, die so im Meer herumfallen.
Ja, genau.
Ja, in meinem Kopf ist das auch immer
okay,
so.
Okay, gut, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so lange dauert.
Ja, und dann ein Erdbeben auslöst.
Ja.
So. Also, hä, aber...
Und dann von 2 Millionen Jahren.
Ja. Ja, same. Port Royal, die versunkene Stadt, war im 17. Jahrhundert als ein Ort sündiger Ausschweifungen bekannt. Ein Zentrum für Piraten und Freibeuter. Sicher einigen von euch bekannt aus dem Film Fluch der Karibik.
Oh, es macht mich gerade so happy.
Dieser Film war ja mit 16, 17 mein absoluter Lieblingsfilm. Du hast den ja sicher auch gesehen, oder?
Ja, natürlich. Ich habe nicht alle Teile gesehen, weil ich finde, ab dem zweiten geht es irgendwie so ein bisschen bergab.
Ja.
Aber ja. So die ersten zwei...
Klasse. Warst du verliebt in Keira Knightley oder in Johnny Depp?
Beide.
So fame.
Orlando Bloom war so nie auf dem Rad oder so, keine Ahnung.
Der war zu glatt.
Ja.
So nett, zu.
Oh mein Gott, er ist vor allem der erste Teil.
Der Held und der Retter in glänzender Rüstung und so.
Ich fand im ersten Teil Johnny Depp besser und dann im zweiten Teil Keira Knightley.
Ja, weil sie dann so badass wird.
Total. Und dann hat sie die Haare so wild und so, oh.
Ja. Sind wir peinlich.
Gay Panic.
Genau, bis dann ein verheerendes Erdbeben im Jahr 1692 große Teile der Stadt im Meer versinken ließ. Heute gilt Port Royal als eine der besterforschten Unterwasserstädte der Welt. Und ich wollte dir da eigentlich ein Foto mitnehmen, aber man stellt sich das viel spektakulärer vor, als es dann ist.
Also man plant es im Kopf.
Ja. Genau, also man sieht auf den Fotos ein paar aufeinander gestapelte Steine.
Okay.
Deswegen, ja, sehr unspektakulär. Auf Jamaika gibt es mehr Kirchen pro Quadratkilometer als in jedem anderen christlichen Land der Welt. Jamaika ist bekannt für seine religiöse Vielfalt und viele Menschen praktizieren das Christentum.
Aber man braucht ja nicht so viele Kirchen. Bei uns hat ja auch jedes Dorf eine Kirche und ich denke mir, warum?
Vielleicht sind das ja immer sehr kleine Kirchen.
Vielleicht mal 5 Leute reinpassen.
Ich weiß es nicht. Die Flagge Jamaikas ist einzigartig. Es ist die einzige nationale Flagge weltweit, die keine der Farben Rot, Weiß oder Blau enthält. Stattdessen besteht sie aus Schwarz, Grün und Gold, die für Stärke und Kreativität des Volkes, Schwarz, die reiche Vegetation, Grün und den Sonnenschein, Gold stehen. Jamaika ist außerdem die Heimat des größten Schmetterlings der westlichen Hemisphäre.
Oh, Schmettervogel.
Schmetterling. Der jamaikanische Riesenschwalbenschwanz ist der größte Schmetterling der westlichen Erdhalbkugel. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 15 cm ist er in Jamaika ein Symbol für die einzigartige Biodiversität der Insel. Und da habe ich dir noch ein Foto mitgenommen.
Beautiful.
Ja.
Aber weißt du, was ich mir jetzt gerade frage? Wenn das der größte ist von der westlichen Erdhalbkugel, wie groß ist denn dann der von der östlichen?
Weiß ich nicht.
Weil der ist ja, glaube ich, schon riesig.
Ja, also 15 cm ist so.
Das ist schon Spannweite. Also
ja.
So ein Drum.
Ja, so.
Fast so groß wie du, Spooky.
So wie mein Kopf.
Kommen wir zu unserem Fall. Heute begeben wir uns in eine Zeit, wo forensische Analysen und Überwachungskameras noch lange nicht Bestandteil der Ermittlungsarbeit war. Wo man noch zu Pferd ritt, wo Sklaverei noch die Norm war und wo Monster jahrelang Gräueltaten begehen konnten und die einzigen Beweise, die man hatte, waren Gerüchte.
Oh, ich lieb's jetzt schon. Ich liebe ältere Fälle.
Liebe Jackie, herzlich willkommen zum Mad Master von Jamaika. Mondlicht liegt auf den überwucherten Steinen einer alten Festungsruine in den Hügeln von St. Anne, Jamaika. Nur der Wind flüstert durch die zerfallenen Mauern des einst Edinburgh Castle genannten Anwesens. Einheimische meiden diesen Ort des Nachts. Zu lebendig sind die Legenden von den gequälten Seelen, die hier umherwandeln. Aus der schwarzen Tiefe eines nahegelegenen Kalksteinlochs, bekannt als Hutchinson Hole, sollen bis heute geisterhafte Schreie emporhallen, als würden die Opfer eines längst vergangenen Grauens ihre Qual der Welt kundtun. Dies ist der Schauplatz eines der düstersten Kapitel der jamaikanischen Geschichte. Hier lebte im 18. Jahrhundert Louis Hutchinson, ein Mann, den man den Mad Master nannte, Jamaikas ersten verzeichneten Serienmörder.
Ich weiß, wir sind hier in einem True Crime Podcast und ich sollte mich nicht so darüber freuen, weil da ist jetzt sicher etwas extrem Schlimmes passiert, aber ich freue mich ganz so. Also dieser ganze Vibe und dass da eine Festung und ein Schloss und 18. Jahrhundert, ah, ich lieb's. Sehr schön, ich lieb's. Sehr schön.
Als das Anwesen noch intakt war, stand hier ein zweistöckiges Steinhaus mit zwei runden Wehrtürmen an diagonal gegenüberliegenden Ecken. Schmale Schießstarten durchbohrten die dicken Mauern, wie man sie von den mittelalterlichen Burgen kennt. Von diesem erhöhten Ausguck beherrschte der Hausherr das Umland. In den 1770er Jahren führte nur ein einziger Weg von der Nord- zur Südküste genau an diesem Hügel vorbei. Edinburgh Castle war damals der einzig bewohnte Stopp in einer ansonsten verlassenen Gegend. Eine verheißungsvolle Raststätte für müde Reisende, nicht ahnend, welch grausames Schicksal ihnen dort drohte.
Aber ist das dann irgendwie von der englischen Kolonie oder so gebaut worden? Ah, da kommst du
okay, wir sind 2 Minuten im Fall. Wie wäre es, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst, dass ich dir Details nenne?
Ich versuche, mein Gehirn zu unterdrücken.
Wir kommen dazu.
Ja, okay.
Im fernen Schottland der 1750er wächst ein Junge namens Louis Hutchinson heran. Über seine frühe Kindheit ist wenig sicher, doch er wird 1733 geboren. Später hat er einige Zeit Medizin studiert, weshalb man ihn gelegentlich den Mad Doctor nennen wird. Ob aus Abenteuerlust oder um dunkler Vergangenheit zu entfliehen, verlässt Hutchinson als junger Mann seine Heimat. Mitte der 1760er Jahre, noch keine 30 Jahre alt, segelt er in die Karibik und lässt sich auf Jamaika nieder. Damals lockt die Insel viele schottische Siedler, die mit Zucker und Sklavenhandel ihr Glück machen wollten. Hutchinson ist keine Ausnahme. Er kommt als Verwalter und Eigentümer eines Landguts in der hügeligen Pedro-District-Gegend von St. Anne. Dieses abgelegene Anwesen mit rund 2 Dutzend versklavten Arbeitern wird er schon bald zu einem berüchtigten Sitz ausbauen.
Soll ich dir was sagen?
Was?
Dieser Fall.
Kennst du den?
Nein, aber das steht bei mir auf meiner Liste. Dann wollte ich auch.
Nein! Hast du da schon viel reingelegt?
Nein, gar nicht. Ich habe da irgendwann mal was dazu gesehen, gehört, gelesen und dann mir gedacht, oh, der könnte auch beim Freaky Friday passen und habe den mal so auf meine Liste gesetzt und
er tauft es wohl mit einem Hauch Nostalgie auf den Namen Edinburgh Castle nach dem altehrwürdigen Schloss in seiner Heimatstadt Edinburgh. Doch Hutchinson sucht hier nicht nur landwirtschaftlichen Erfolg. Schon kurz nach seiner Ankunft mehren sich beunruhigende Zwischenfälle. In der Umgebung verschwinden plötzlich Durchreisende spurlos. Anfangs fällt nur auf, dass einige weiße Pflanzer oder Händler, die in den Norden Jamaikas unterwegs waren, nie an ihrem Ziel eintreffen. Misstrauen regt sich unter den Nachbarn und erste Gerüchte kommen auf. Hat der Neuankömmling aus Schottland etwas damit zu tun? Offiziell kann man ihm nichts anlasten. Noch nicht. Hutchinson richtet sich auf seinem Gut häuslich ein. 1770 lässt er ein neues steinernes Herrenhaus errichten. Die robuste Konstruktion mit Wehrturmcharakter passt zu seinem eigenwilligen, misstrauischen Wesen. Der Hausherr ist ein hochgewachsener, rothaariger Mann mittleren Alters. Nach außen hin ein wohlhabender schottischer Pflanzer und Arzt, doch sein Blick und Benehmen wirken auf die umliegenden Siedler wunderlich und unheimlich. Er besitzt Schusswaffen und weiß sie einzusetzen. Seine Reichtümer vermehren sich auf fragwürdige Weise. Streunen Rinder oder andere Tiere der Nachbarfarm auf sein Land, betrachtet Hutchinson sie unverfroren als sein Eigentum. So erwirbt er sich heimlich ein kleines Vermögen und vor allem den Ruf eines unangenehmen Zeitgenossen, mit dem man lieber keinen Streit riskiert. Diejenigen, die mit Hutchinson zu tun haben, berichten von einem groben, unberechenbaren Charakter. Er behandelt sogar seine eigenen Sklaven mit abgrundtiefer Grausamkeit. Kein Wunder, dass die versklavten Männer und Frauen auf Edinburgh Castle ihren Herrn fürchten wie den Teufel persönlich. Was nachts hinter den dicken Mauern vorgeht, wagen sie lange niemanden anzuvertrauen. Im Kolonialsystem jener Zeit würde man ihren Worten ohnehin kein Gehör schenken. Versklavte Menschen dürfen vor Gericht nicht gegen einen weißen Pflanzer aussagen. So bleibt Hutchinson vorerst unantastbar, geschützt durch Angst und das Wegsehen der Behörden. Die Obrigkeit drückt beide Augen zu, trotz Gerede über mysteriöse Vorgänge. Solange keine handfesten Beweise vorliegen, schreckt man davor zurück, einen angesehenen, wenn auch exzentrischen Estate-Owner zu beschuldigen. Einige argwöhnen im Stillen. Der Schotte könnte vielleicht sogar in seiner Heimat schon Blut an den Händen gehabt haben, dass er Jamaikas Zufluchtsort wählte, um ähnlichen Verbrechen in Schottland zu entkommen. Doch all das sind nur Gerüchte, die hinter vorgehaltener Hand bleiben. Mit der Fertigstellung seines Schlosses in den Bergen von St. Anne beginnt Hutchinson Terrorherrschaft voll aufzublühen. In den umliegenden Gemeinden munkelt man von einem Bukra Dupi, einem weißen Geist oder Dämon, der Reisende holt. Die Realität ist ebenso grausam wie unglaublich. Lewis Hutchinson jagt Menschen. Aus purer Lust am Töten schießt er auf arglose Wanderer, Händler oder Plantagenbesitzer, die in Sichtweise seines Anwesens kommen. Manche trifft die Kugel aus dem Hinterhalt, noch während sie auf der Landstraße vorbeiziehen. Andere haben das Pech, von Hutchinson förmlich eingeladen zu werden. Gütig winkt der schottische Gentleman den müden Durchreisenden ins Haus, bietet Erfrischungen, vielleicht sogar Abendessen und ein Bett für die Nacht. Nichts ahnend nehmen sie die Gastfreundschaft an und bezahlen mit ihrem Leben. Denn sobald der Besuch aufbricht oder einschläft, schlägt Hutchinson zu. Ein gezielter Schuss knallt durch die tropische Dämmerung. Ein Schrei, dann wieder Stille. Die Leiche des Unglücklichen bleibt bis zum Einbruch der Nacht liegen, wo sie fiel.
Aber war das so weit abseits?
Ja, da waren ein paar Landsherren haben dort gelebt, aber die waren ganz weit auseinander.
Okay.
Also da waren sehr viele Felder und so weiter dazwischen. Also da war es eine relativ unbewohnte Gegend.
Und man hat den Schuss dann wahrscheinlich auch gar nicht gehört, schätze ich.
Doch, aber was, wenn ich einen Schuss in der Nacht höre? Gehe jetzt nicht, wenn ich eh schon Vermutungen habe, dass mein Nachbar nicht ganz so
Ja,
alles beisammen, dann gehe ich nicht rüber.
Ja.
Unter dem fahlen Mondlicht schleichen Hutchinson dienstbare Geister, seine vor Angst zitternden Sklaven, herbei, um den toten Körper zu beseitigen. Auf Befehl ihres Herrn zerren sie den Leichnam ins Hinterland des Grundstücks, dorthin, wo sich ein natürlicher Abgrund auftut. Das gefürchtete Stinkhole, das schon bald Hutchinson Hole heißen wird. Einer nach dem anderen verschwinden die Opfer in diesem 30 Meter tiefen, finsteren Schlund im Boden.
Also es war ein Loch, mehr oder weniger.
Da war ein Loch.
Und da hat er dann die ganzen Leichen rein...
Wupp, weg.
Ja, aber das... Ist das nie jemandem aufgefallen ist?
Es gab Gerüchte. Es gab Gerüchte.
Das muss er dann irgendwann auch riechen?
Naja,
ja, aber da war ja halt keiner, gell?
Da unten sind auch Tiere und so weiter. Das wurde gefressen.
Okay.
Kein normaler Mensch wagt es, hinabzusteigen. Unten hausen nur Finsternis und wilde Tiere. Beweise für die Morde sind dadurch kaum zu finden. Und Hutchinson? Der genießt den Nervenkitzel in vollen Zügen. Für ihn sind Menschen nichts als Jagdwild. The most dangerous game, wie man es nennen könnte. Er tötet planlos. Männer, Frauen, Reiche, Arme, Schwarze, Weiße. Jeder, der seinen Weg kreuzt, wird zur Zielscheibe, solange es seinen Blutdurst stillt. Hutchinson Art zu morden ist von abartiger Grausamkeit. Mehrere Quellen berichten, er habe sich regelrecht am Blut der Opfer gelabt. Wenn er einen Wehrlosen erschossen hatte, näherte sich dem Leichnam und trank gierig das warme Blut, das aus der Wunde quoll. Dieser blutrünstige Vampirismus verschaffte ihm offenbar einen perversen Kick. Doch damit nicht genug. Oft zerschnitt oder zerstückelte er die Leichen anschließend mit klinischer Präzision. Arme, Beine, Köpfe, nichts bleibt verschont. Hutchinson scheint regelrecht Gefallen an der Anatomie des Tötens gefunden zu haben. Vielleicht eine groteske Schattenseite seiner medizinischen Studien. Die abgetrennten Körperteile lässt er seine unglückseligen Helfer entsorgen. Einige Überreste werden in den hohlen Stamm eines alten Baumwollbaums gestopft, andere in das bereits erwähnte Felsloch geworfen, wo die Aasfresser der Natur den Rest erledigen sollen. Das Hutchinson Hole, ein stummer, schwarzer Schlund, der all die Geheimnisse des Mad Masters in sich verschlingt. Mit jedem verschwundenen Reisenden wächst das unheilvolle Raunen in St. Anne. Nachbarn von Hutchinson, die wenigen, die es überhaupt in dieser abgelegenen Gegend gibt, meiden den Kontakt mit ihm. Gelegentlich vernimmt man aus sicherer Entfernung einen einzelnen Schuss von Edinburgh Castle und fragt sich, wer diesmal wohl sein Leben ließ. Wer das Anwesen passiert, tut dies mit klopfenden Herzen und einem Auge auf den Zinnen des Schlosses. Hutchinson boshafter Ruf eilt ihm voraus. Man erzählt sich hinter vorgehaltener Hand, dass er wahnsinnig sei und auf alles schießt, was sich seinem Land nähert. Tatsächlich soll er einmal einen harmlosen weißen Landvermesser mit dem Gewehr verjagt haben, der zu nah an seine Grenzen kam. Nachts sehen die Anwohner flackerndes Licht in der Burg und hören zuweilen verstörende Geräusche. Doch niemand traut sich, etwas zu unternehmen. Die Furcht vor dem Mad Master sitzt zu tief. Selbst örtliche Magistrate, also so Friedensrichter oder Constables, zögern, einen Haftbefehl zu vollstrecken, solange keine Unterstützung in Sicht ist.
Ja, das finde ich aber auch krass, weil das ist ja ein einzelner Mensch.
Ja.
Der hat ja keine Armee oder so hinter sich. Also, weil ich denke mir halt, hätten sich da ein paar zusammengetan, dann wäre das doch ein leichtes gewesen, ihn da zu überführen. Oder man hätte ja nur einmal in dieses Loch schauen müssen.
Also ja, das ist schon ein sehr tiefes Loch.
Ja, aber wenn da Tiere unten sind, dann kommt ja ein Mensch ja da wohl auch runter. Und da sind ja sicher
Knochen. Aber dann hättest du durch sein Grundstück müssen.
Ja,
das wollte ja keiner.
Okay. Puh, ja, gut.
Hutchinson scheint unantastbar, ein Tyrann in seiner eigenen Festung, geschützt durch Terror und die Isolation der Landschaft. Seine versklavten Hausbediensteten leiden derweil Höllenqualen. Sie erdulden nicht nur die üblichen harten Lebensbedingungen der Sklaverei, sondern müssen auch die Teufelswerke ihres Herrn mit ansehen und mit ausführen. Ständig leben sie in Angst, sein nächstes Opfer könnte einer von ihnen selbst sein, sollte er je misstrauisch werden. Jahre später, als sie endlich frei sprechen, werden Hutchinsons ehemalige Sklaven von unsäglichen Exzessen und Ausschweifungen berichten, die ihr Master in Edinburgh Castle begangen hat. Diese Gerüchte machen den Mad Master schon zu Lebzeiten zur Legende. Ein vom Teufel besessener Bukra, der nachts Menschen schlachtet, ein Fluch auf der Gemeinde St. Anne. Doch bis dahin verhallen ihre Stimmen ungehört. Im Frühjahr 1772 spitzt sich die Lage zu. Dr. Jonathan Hutton, ein angesehener englischer Arzt und Plantagenbesitzer, bewirtschaftet das nahegelegene Gut Bonneville. Hutton kennt Hutchinson vom Sehen. Man ist Nachbar, auch wenn zwischen beiden Anwesen eine gewisse Distanz liegt. Eines Tages kommt es zu einem Streit. Hutchinson beschuldigt Hutton, die Grundstücksgrenze verletzt zu haben. Vielleicht sind Vieh oder Sklaven über die unsichtbare Linie geraten. Genaueres wird später niemand mit Sicherheit wissen. Fest steht, Hutchinson fühlt sich provoziert und sinnt auf Rache. Dr. Hutton reitet eines Abends mit seiner 8-jährigen Tochter Mary auf dem Heimweg. Ein Diener folgt ihnen zu Fuß, trägt Huttons Säbel als Schutz vor Weglagern. Plötzlich tritt Louis Hutchinson aus dem Schatten. Ohne Vorwarnung reißt er dem Diener die Klinge aus der Hand. Richte deinem Herrn meine besten Grüße aus, knurrt Hutchinson und behält den Säbel einfach als seinen Besitz. Der verdatterte Diener überbringt Hutton später die freche Botschaft. Hutton ist alarmiert, doch er lässt die Sache vorerst auf sich beruhen.
Da ist der Diener eh noch glimpflich davon gekommen. Ich dachte schon, du sagst, er nimmt bei ihm den Säbel aus da weg und hackt ihm die Hand ab oder so.
Nein, der Diener bleibt verschont.
Okay.
Und Hutton meidet den ihren Nachbarn einfach. Wenige Wochen drauf, an einem heißen Nachmittag, begegnen sich die Wege der beiden Männer erneut. Hutton ist diesmal allein unterwegs und er ist unbewaffnet. Wie aus dem Nichts steht Hutchinson vor ihm, den einst gestohlenen Säbel in der Hand. Ohne ein Wort schlägt er mit voller Wucht auf den Kollegen ein. Dr. Hutton geht blutüberströmt zu Boden. Sein Schädel klafft offen. Zufrieden verschwindet Hutchinson im Dickicht, als sei nichts geschehen. Huttons Begleiter finden den Schwerverletzten später und schaffen ihn zurück nach Bonneville. Der Doktor überlebt den feigen Angriff knapp. Eine Zeit lang schwebt er in Lebensgefahr. Schließlich reist er, immer noch von den Schwindel und Schmerzen geplagt, nach Kingston und erstattet offiziell Anzeige gegen Hutchinson. Aber die Behörden zögern. Es gibt keinen unabhängigen Zeugen außer Hutton selbst. Und Hutchinson streitet auf Nachfrage alles ab. Aussage gegen Aussage. Während der juristische Apparat träge malt, verschlechtert sich Huttons Zustand wieder. Er beschließt, nach England zurückzusegeln, um sich in der Heimat behandeln zu lassen. Dort unterzieht er sich einer riskanten Trepanation, bei der ein Loch in seinen Schädel gebohrt wird, um den Druck auf sein Hirn zu mildern. Eine Metallplatte aus Silber gefertigt, ersetzt fortan das fehlende Stück Knochen in seinem Schädel. Monate später kehrt Hutton, nun gezeichnet fürs Leben, nach Jamaika zurück. In seinem Gepäck trägt er nicht nur medizinisches Gutachten, sondern auch eine brennende Entschlossenheit, Hutchinson endlich zur Strecke zu bringen. Dr. Huttons persönlicher Feldzug gegen den Mad Master beginnt. Das neue Jahr 1773 bricht an. In St. Anne verdichten sich die Hinweise, dass Hutchinson tatsächlich Dutzende Menschenleben auf dem Gewissen haben könnte. Dr. Hutton gelingt es, die lokalen Behörden nun endgültig aufzurütteln. Sein eigener, beinahe tödlicher Vorfall und das Verschwinden weiterer Personen ergibt ein starkes Indizienbild. Endlich stellt ein Richter in Spanish Town einen Haftbefehl gegen Louis Hutchinson aus. Diesmal soll er nicht davonkommen. Man schickt eine kleine Gruppe bewaffneter Männer in den Hügel von Pedro Valley. Angeführt werden sie von einem jungen englischen Soldaten namens John Callender. Callender ist mutig oder auch tollkühn. Genug, sich der Höhlenbastion Edinburgh Castle zu nähern. Es ist ein früher Morgen. Nebel hängt in den Bäumen, als Callender mit 2 Milizsoldaten vorsichtig den Pfad zum Haus hinaufsteigt. Im Inneren der Festung ist es still. Kein Rauch steigt aus dem Schornstein. Callender tritt an das hölzerne Tor und hämmert mit dem Gewehrkolben dagegen. Im Namen des Königs, öffnen Sie! Ruft er mit fester Stimme den Haftbefehl in der Hand. Eine Weile passiert nichts. Dann, plötzlich, öffnet sich im oberen Stockwerk ein Fensterladen mit lautem Quietschen. Auf der Zinne erscheint Hutchinson fuchsroter Schopf und in seinen Augen lodert blanker Hass. Ehe Callender reagieren kann, hat Hutchinson bereits eine Muskete auf den Eindringling gerichtet. Ein Schuss zerreißt die morgendliche Stille. Der junge Offizier sackt getroffen in sich zusammen. John Callender ist tot, noch bevor sein Körper den Boden berührt. Deshalb vielleicht gehen die Leute nicht einfach hin.
Ja. Ich muss es noch ganz kurz. Ich weiß, dass das alles in Jamaika spielt, aber in meinem Kopf, wir sind gerade in den schottischen Highlands.
Ich habe das gleiche Gefühl gehabt.
Also das passt für mich gar nicht zusammen, dass da wahrscheinlich alles mit, das sind Palmen,
Dschungel.
Und Dschungel, das passt in meinem Kopf einfach nicht zusammen. Also wir sind in meiner Fantasie sind wir gerade in den schottischen Highlands.
Wenn ich dir sage, mir ist genau gleich gegangen.
Ich bringe diese zwei Dinge irgendwie nicht
zusammen. Nein, weil da auch die ganzen Namen.
Und ja, weil
so viele Engländer und Schotten halt nach Jamaika gezogen sind, ja, und da halt drüben auch Sachen aufgebaut, ja, haben, ja, und große Landbesitzer waren und so weiter.
Ja, same. Und aber auch von diese Burg, die wird ja auch nicht ausgesehen haben wie eine Burg auf Jamaika, sondern da wird sich die schon so gebaut haben, wie man,
ja,
die bei ihm daheim halt,
ja, wie man es hat. In der Edinburgh zum Beispiel kennt,
ja,
genauso hat er die Burg auch gebaut.
Ja. Und ich bin die ganze Zeit so bei Outlander, ist in meinem Kopf.
Ja, ich hatte genau das gleiche Problem. Ja. Und während ich so das Skript schreibe und dann halt so die Artikel durchlese und dann steht da wieder in der schwülen Hitze des
Dschungels, ich denke mir, okay, warte. Warte. Wo du jetzt auch gesagt hast, so der Nebel hing da.
Ja.
Dann war für mich ja schottische Highlands.
Aber wir sind mitten in Jamaika.
Ja. Ja, ja, gut.
Fürchterlicher Gott, schreit einer der Begleiter und wirft sich flach ins Gras. Die Kugel schlug so unvermittelt ein, dass die Soldaten keine Chance hatten. Hutchinson nutzt den Schockmoment. In seinem Turmzimmer wirft er hastig einige Wertgegenstände in eine Seesacktasche. Durch ein Hinterfenster klettert er ins Freie und hetzt zu einem bereitstehenden Pferd hinter dem Haus. Als die zwei verbliebenen Soldaten sich sammeln, sehen sie nur noch eine Staubwolke gen Süden davonziehen. Hutchinson ist auf der Flucht. Was folgt, ist eine dramatische Verfolgungsjagd quer über die Insel. Hutchinson galoppiert in wilder Eile Richtung Küste. Sein Ziel ist der kleine Hafen von Old Harbour in der südlichen Gemeinde St. Catherine. Dort ankern Handelsschiffe und eines davon will der Flüchtige um jeden Preis erreichen. Er weiß, wenn er Jamaika verlassen und vielleicht nach Spanien oder Kuba entkommen kann, ist er vorerst sicher. Mit Geld ließe sich irgendwo ein neues Leben anfangen, sofern ihn nicht vorher der Strick erwartet. Die Nachricht vom Mord an Callender verbreitet sich indes wie ein Lauffeuer. Endlich reagiert die Kolonialverwaltung entschlossen. Man alarmiert die Royal Navy. Just zufällig liegt keine geringere als die Flotte des renommierten Admirals George Rodney vor Jamaikas Küste vor Anker. Rodney, ein Held des Empire, der später in der Schlacht von 1782 gegen die Franzosen berühmt werden wird, nimmt persönlich die Fährte des Mörders auf. Noch bevor Hutchinson Old Harbour erreicht, hat Rodney bereits ein Schiff entsandt, um die Bucht zu blockieren. Der Flüchtige erreicht keuchend den Pier, nur um festzustellen, dass die HMS Berkeley, ein Marinekutter, gerade abgelegt und den Hafen verriegelt hat. In seiner Panik zwingt Hutchinson einen Fischer, ihn in dessen kleinem Segelboot mitzunehmen. Sie stechen in See, hoffen aufs offene Meer. Doch am Horizont tauchen bereits die Segel der Royal Navy auf. Rodney selbst hat die Flagge gezeigt. Die Fregatte HMS Phoenix kreuzt vor der Küste. Binnen Minuten ist Hutchinson wackere Schaluppe eingeholt und gestellt. Der verzweifelte Madmaster entschließt sich zum letzten Versuch. Er springt über Bord ins Wasser, um den Soldaten zu entkommen. Aber sein leuchtend roter Haarschopf verrät ihn augenblicklich im türkisblauen Meer. Dort schwimmt er, holt ihn raus, ruft ein Marineoffizier. Kurz darauf wird der völlig erschöpfte Hutchinson aus den Wellen gefischt und in Ketten gelegt. Admiral Rodney kann seinem Ruf als furchtloser Gesetzeshüter gerecht werden. Die Bestie von St. Anne ist endlich gefangen. Jamaikas House of Assembly dankt Rodney später offiziell für seinen Einsatz bei der Ergreifung dieses berüchtigsten Verbrechers. Nach Jahren des Schreckens sitzt Louis Hutchinson nun im Gefängnis von Spanish Town, der damaligen Hauptstadt Jamaikas. Die Nachricht seiner Festnahme löst unter der Bevölkerung einerseits Erleichterung, andererseits Sensationslust aus. Endlich wird sich zeigen, welche Gerüchte wahr sind und welche nur Seemannsgarn. Hutchinson selbst verhält sich im Kerker ungerührt und arrogant. Keine Reue ist in seinem kalten Blick zu erkennen. Als prominenter Angeklagter kann er sich die besten Anwälte der Insel leisten. Tatsächlich gelingt es ihm, mehrere der renommiertesten Strafverteidiger Jamaikas für seinen Fall zu engagieren. Doch selbst deren Kunstgriffe werden ihm am Ende wenig nützen. Der Prozess gegen den Mad Master of Edinburgh Castle beginnt und zieht reges öffentliches Interesse auf sich. Die Verhandlung findet im Court von Spanish Town statt, einem großen Saal, der in diesen Tagen aus allen Nähten platzen wird. Pflanzer aus der ganzen Kolonie, einfache Bürger, sogar britische Offiziere, alle wollen den menschenfressenden Schotten mit eigenen Augen sehen. Und Hutchinson enttäuscht nicht. Mit hoch erhobenem Kinn betritt er den Gerichtssaal, mustert die Geschworenen herausfordernd. Er plädiert mit lauter Stimme auf nicht schuldig und sieht es vor, die ungeheuerlichen Anschuldigungen als Verleumdung abzutun. Doch die Staatsanwaltschaft hat inzwischen einiges in der Hand. Bei der Durchsuchung von Edinburgh Castle stieß man auf bergeweise Kleidung und Habseligkeiten Vermisster. 43 Uhren wurden im Haus gefunden, mehr als ein einzelner Mann je benötigen würde. Es ist wie ein makabrer Schatzfund, der die Anzahl der Opfer nur erahnen lässt. Diese Gegenstände werden als stumme Zeugen im Gerichtssaal ausgebreitet. Taschenuhren, Ringe, zerfetzte Jacken, Hüte, alles vermutlich von jenen stammend, die nie zurückkamen. Ein Raunen geht durch die Zuschauer rein. Vor allem aber, Hutchinson eigene Sklaven sagen gegen ihn aus. Jetzt, befreit von der unmittelbaren Todesangst, brechen sie ihr jahrelanges Schweigen. Sie berichten von nächtlichen Schüssen, mysteriösen Gästen und schrecklichen Befehlen ihres Herrn. Sie erzählen, wie sie Leichen in den Abgrund werfen mussten, wie Hutchinson mit blutverschmiertem Gesicht vom Tatort kam. Die Anklage malt aus diesen Erzählungen ein Bild eines wahren Monsters. Allerdings steht die Justiz vor einem Problem. Rein rechtlich gelten die Aussagen der versklavten Zeugen als Hörensagen, das nicht allein für eine Verurteilung ausreicht.
Das dachte ich mir nämlich auch gerade. Damals war das ja leider noch so, dass ja, die ja keine, wie sagt man denn, Aussagekraft?
Oder? Rechte, Menschenrechte, Aussage, ja. Sie hatten nichts.
Ja.
So paradox es ist, die schreckliche Wahrheit droht an den starren kolonialen Gesetzen zu scheitern. Doch die Geschworenen haben auch ohne formale Zulassung der Sklavenzeugnisse genügend Indizien vor Augen, um Hutchinson schuld zu ahnden. Schließlich beschließt das Gericht, Hutchinson zumindest für den Mord zu belangen, der eindeutig nachgewiesen ist. Die Erschießung von John Callender, dem Soldaten, der ihn festnehmen wollte. Dutzende Augenzeugen hatten gesehen, wie Hutchinson den jungen Mann kaltblütig vom Bugwall erschoss. Dieses eine Kapitalverbrechen reicht bereits, um das Todesurteil zu rechtfertigen. Während der Verhandlung kommen jedoch auch weitere Abgründe ans Licht. So stellt sich heraus, dass Hutchinson keineswegs immer als Einzelgänger mordete. Offenbar gab es einen Zirkel von ebenso verdorbenen Gesinnungsgenossen in der Nachbarschaft. Mehrere wohlhabende Pflanzer scheinen Gefallen an den grausamen Spielen gefunden und mit Hutchinson gemeinsame Sache gemacht zu haben. Namentlich zwei Männer, James Walker und Roger Maddox, werden während des Prozesses schwer belastet. Ihnen kann die Beteiligung an der Ermordung eines Farmers namens William Lickley sowie eines Schulmeisters namens Timothy Cronin nachgewiesen werden. Walker und Maddox werden in separaten Verfahren zum Tode verurteilt. Ebenso befasst man sich mit drei Frauen der Gemeinde, Maddox' Ehefrau Dorcas, einer gewissen Susanna Cole und Elizabeth Thomas. Diese Damen sollen laut Zeugenaussagen zumindest an einer Untat Hutchinson anwesend gewesen sein. Die hätten zugeschaut, wie Schullehrer Cronin auf Edinburgh Castle im Holzblock eingesperrt und langsam erdrosselt wurde. Ein persönlicher Gegenstand Cronins, seine Uhr mit Siegel, fand sich später gar in Elizabeth Thomas' Besitz. Allerdings bestreitet Miss Thomas jede Schuld. Mangels Beweisen wird sie schließlich freigesprochen. Dorcas Maddox und Susanna Cole kommen wohl mit leichteren Strafen davon oder es taucht in den Aufzeichnungen halt einfach nicht mehr auf.
Mhm.
So oder so zeigt der Prozess. Hutchinsons Schloss war offenbar Treffpunkt eines kleinen Clubs dekadenter Pflanzer, die in perverser Lust gemeinsam mordeten. Der Mad Master selbst jedoch trägt die Hauptverantwortung und wird dafür nun zur Rechenschaft gezogen. Nach intensiver Beweisaufnahme und Zeugenaussagen ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Es dauert nicht lange, bis das Urteil einstimmig feststeht. Schuldig des Mordes an John Callender und damit zum Tode durch den Strang verurteilt. Lewis Hutchinson vernimmt das Verdikt, ohne die Fassung zu verlieren. Kein Schuldeingeständnis kommt über seine Lippen. Stattdessen zeichnet sich ein verächtliches Lächeln auf seinem Gesicht ab. In seinen Augen ist er das Opfer, verraten von niederem Gesindel, unverstanden von der Gesellschaft. Als man ihn fragt, ob er noch etwas zu sagen habe, schüttelt er nur den Kopf und murmelt, ihr werdet schon sehen.
Was werden wir sehen?
Die Hinrichtung wird für den 16. März 1773 anberaumt, einem Dienstag. An diesem Tag strömen die Einwohner von Spanish Town auf den zentralen Platz vor dem Gericht. Dort ist bereits der hölzerne Galgen aufgerichtet. Kurz nach Mittag führt man den Verurteilten hinaus. Hutchinson trägt nach wie vor gute Kleidung, vielleicht einen seiner gestohlenen Röcke, und schreitet mit nahezu aristokratischer Haltung die Stufen zum Schafott empor. Neben ihm geht ein Pastor, der leise Gebete spricht. Doch Hutchinson schenkt dem Geistlichen keine Beachtung. Stattdessen fixiert er einen Punkt in der Ferne, möglicherweise die Richtung seiner einstigen Bergfestung. Die Trommelwirbel verstummen. Der Henker legt dem Rothaarigen die Schlinge um den Hals. In diesem Moment fordert Hutchinson mit lauter Stimme die Aufmerksamkeit der Menge. Er habe noch ein paar Worte vorbereitet, lässt er verlauten.
Eh klar. Natürlich.
Tatsächlich hat er den letzten Abend in der Zelle mit Schreiben verbracht. Aus seiner Tasche zieht er nun ein gefaltetes Blatt Papier. Sein vermächtnisartiger letzter Trotz gegen die Welt. Mit fester Stimme trägt Lewis Hutchinson seine selbst verfassten Verse vor, gerichtet an die Obrigkeit und alle, die ihn richten. Their sentence, pride and malice I defy, despise the power and like a Roman die. Ein Raunen geht durch die Zuschauer. Einige verstehen die Anspielung. Hutchinson vergleicht sich mit einem alten Römer, der stolz und ungebrochen in den Tod geht. In deutscher Übersetzung heißt es etwa, ihrer Verurteilung, ihrem Hochmut und ihrer Bosheit trotze ich. Ich verachte ihre Macht und will wie ein Römer sterben. Selbst im Angesicht des Todes zeigt der Mad Master keine Reue, nur verstockten Stolz und Hass auf seine Richter. Für die eigene Grabinschrift hat er vorgesorgt. 100 Pfund Sterling in Gold hat er beiseite gelegt, damit man ihm einen Marmorgrabstein mit genau diesen Worten errichtet.
Doch dazu wird es nie kommen.
Ah ja,
das haben sie nicht gemacht.
Ja, gut.
Hutchinson lässt das Papier sinken. Der Henker tritt zurück und gibt ein Zeichen. Ein letzter Blick gen Himmel. Vielleicht erwartet er noch ein Wunder, einen dramatischen Aufschub im letzten Moment. Doch kein Wunder geschieht. Mit einem lauten Krachen öffnet sich die Falltür unter Hutchinson Füße. Sein Körper fällt ins Leere. Das Seil zieht sich straff. Sein Genick bricht mit einem knackenden Geräusch. So endet das Leben des Mad Master of Edinburgh Castle. Er ist 40 Jahre alt. Ein zeitgenössischer Chronist schreibt erleichtert, Thus was the world rid of this detestable and most execrable monster. So wurde die Welt dieses abscheulichen, höchst verwerflichen Ungeheuers ledig. Die Menge auf dem Platz atmet auf. Manche jubeln leise, andere überkommt ein Schaudern. Zu unfassbar sind die Taten dieses Mannes, als dass man sie wirklich begreifen könnte. Jamaikas erster Serienmörder ist tot. Seine Schreckensherrschaft dauert kaum ein Jahrzehnt, doch sein Name wird für immer einen dunklen Klang haben. Nach Hutchinsons Hinrichtung durchsuchen die Behörden das Anwesen Edinburgh Castle gründlich. Man hofft, Überreste der Opfer zu finden, um das Ausmaß seiner Verbrechen festzustellen. Doch das alte Gemäuer schweigt. Weder im Haus noch in den Tiefen von Hutchinson Hall werden greifbare Beweise entdeckt.
Aber haben die da keine Knochen gefunden?
Mm-mm.
Also auch, sind die da runtergegangen in dieses Loch?
Scheint so, ja.
Okay.
Auch Jahre später, also 1895, also über ein Jahrhundert nach den Morden, lässt Jamaikas Gouverneur Sir Henry Blake sich sogar selbst in das berüchtigte Sinkhole abseilen, um nach Knochen oder Habseligkeiten zu suchen. Doch der Abgrund gibt nichts preis. Keine Schädel, keine Knochen, nichts. Entweder hat die tropische Natur längst alles zersetzen lassen oder die Legenden übertreiben das Grauen vielleicht. Die Wissenschaft wird es wohl nie klären. Lewis Hutchinson jedoch hat sich unauslöschlich ins kollektive Gedächtnis Jamaikas eingebrannt. Schon bald nach seinem Tod ranken sich Erzählungen und Spukgeschichten um seine Figur. Ähnlich wie bei der berühmten weißen Hexe von Rose Hall.
Gibt's diese Burg noch?
Ich glaube ja, also
wir sollten dahin reisen.
Okay. Du weißt, es gibt nähere Burgen, wo wir so Ghost Hunting machen könnten.
Nicht Jamaika. Falls wir mal nach Jamaika reisen sollten.
Dann gehen wir zu der Burg. Ja. Versprochen. Ich glaube, es ist nur noch eine Ruine, aber...
Egal, ja, umso besser.
Noch gruseliger. Ja. Ja, fix können wir machen. Sollten wir jemals nach Jamaika fliegen, dann machen wir das.
Gut.
Wir könnten gerne mal einfach nur so einen Trip machen, wo wir nur Haunted Places besuchen.
Oh, ja, bitte.
Und das wird dann alles mitgezeichnet, das ist auf unserem Kanal.
Ich würde es lieben. Und dann machen wir in jedem, also auf, bei jedem Lost Place machen wir dann eine Folge oder so.
Ja.
Oh ja.
Und dann noch ein bisschen Ghost Hunting.
Sollten wir das überhaupt, also wieso machen wir das hier bei dir?
Weil ich nicht immer um 3 Uhr morgens irgendwelche Folgen machen kann.
Weil
ich habe noch einen Job, du hast noch einen Job.
Wieso? Egal, kündigen wir unsere Jobs. Scheiß drauf.
Ja, wenn wir mehr Zuhörer haben, dann können wir das machen.
Also, Leute,
teilen und so weiter, weil dann gehen wir Ghost Hunting auch nochmal. Edinburgh Castle verfällt im Laufe der Zeit zur Ruine. Doch sein Ruf als verfluchter Ort bleibt bestehen. Locals warnen bis heute davor, die Überreste des Anwesens zu betreten, vor allem nicht bei Nacht. Zu viele unschuldige Seelen seien dort gequält und ermordet worden, als dass ihr Geist keinen Abdruck hinterlassen hätte. Wer dennoch dort war, berichtet von unerklärlichen Phänomenen. Schatten huschen zwischen den Mauerresten, kalte Luftzüge streichen plötzlich im Mondschein umher, wodurch die Tropennacht sonst zu warm ist. Und immer wieder ist vom tiefen Loch her unten ein Klagen und Wimmern zu hören. So erzählen es sich die Leute. Als stiegen die Geister der Toten aus der Finsternis empor. Selbst am helllichten Tag liegt ein unheimliches Schweigen über dem Ort. Kein Vogel singt dort, als laste ein Fluch auf dem Boden, getränkt mit Blut. Die Schaulustigen, die 1773 das Ende des Mad Masters bejubelten, sind längst selbst zu Staub geworden. Doch die Geschichte von Lewis Hutchinson, dem Mad Master of Edinburgh Castle, lebt weiter. In den Archiven, in den Gruselgeschichten, die man sich noch immer im Flüsterton erzählt, und in der Mahnung, wie dünn das zivilisatorische Mäntelchen ist, das den Abgrund in der menschlichen Seele bedeckt. Ihre Urteile stolz und bosheitstrotzig, wie ein Römer will ich sterben. Diese in Stein gemeißelten Worte hat man ihm verweigert, und doch hallen sie durch die Jahrhunderte. Der wahnsinnige Herr von Edinburgh Castle mag tot sein, aber sein unheiliger Nachruhm ist zum Teil der jamaikanischen Folklore geworden. Unsterblich, so wie die Geister, die der Legende nach noch immer auf jenem Hügel umherwandern. Der Mad Master hat die Bühne der Lebenden verlassen, doch sein Schatten bleibt zurück.
Ah! Oh. Ja! Coole Folge.
Cool. Und,
ja, ich hab's geliebt. Es war so ein bisschen eine Creepypasta auch. Weil man es ja bis zum Schluss so nicht ganz genau weiß. Ah, toll.
Cool,
toll,
oder?
Ja, nicht umsonst ist der auch auf meiner Liste gestanden.
Tut mir leid, den musst du jetzt nicht runterstreichen.
Geh ich nicht. Ist in Ordnung, du hast das wundervoll erzählt.
Dankeschön. Wir haben ja eigentlich 2 Jamaika-Folgen, sollte man vielleicht dazu sagen.
Ja.
Die
erste haben wir ein bisschen kacke gefunden.
Ja, da war der Fall nicht. Ich meine, es war ein wichtiger Fall, aber er war nicht so spannend.
Ja, der Vibe war irgendwie.
Der war nicht da. Er war nicht da.
Ja.
Und ich habe mich eben dann wieder noch auf die Suche gemacht und habe dann. Ich bin noch einen anderen Artikel auf den Fall gestoßen und habe mich da so reingelesen und gedacht, oh.
Ja.
Ja.
Ja, entweder das ist er. Man fühlt es dann gleich, oder?
Voll.
Mir geht es dann auch immer so, wenn ich dann auf der Suche bin nach einem neuen Fall. Ich meine, ich habe es dann ja noch leichter, weil ich an kein Land gebunden bin. Und dann lese ich so und der Fall an sich ist ja voll spannend, aber ich fühle es dann irgendwie nicht. Und dann komme ich auf irgendwas und dann kickt mich das so richtig und dann denke ich mir, oi, okay, das
wird der Fall,
das soll er sein.
Ja. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt uns auf TikTok und Instagram und auch auf YouTube. Da sind nämlich alle unsere Folgen auch mit Video drauf. Und ansonsten folgt uns überall, wo es Podcasts gibt.
Ja.
Und dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.